Check, 1, 2, 3, check, check, check. Okay. Eine der Dinge, an denen ich gemessen werden will, ist, wie viele Türen ich geöffnet habe. Was wichtig ist bei diesen Biases, ist nicht, dass man die Biases in den anderen sucht, sondern dass man ein System baut, wo alle Biases gefunden werden, auch meine. Ich hoffe schon, dass wir zum Mars fliegen vorher. Aber nicht vor allem, weil wir eine neue Welt aufbauen wollen, sondern einfach, weil wir die Grenzen, die wir haben als Menschheit, einfach nicht akzeptieren sollen. Die Frage ist, wer geht zum Weißen Haus, um diese Daten zu zeigen? Ich habe gesagt, ich gehe. Sie haben gesagt, du bist nicht eingeladen, du bist ein weißer Mann. Und meine Antwort war, fuck you very much.
Ja, wer liebt es nicht, in der Nacht draußen zu stehen und in die Sterne zu schauen? Wir kommen uns dann furchtbar klein vor, aber irgendwie ist es doch auch sehr tröstlich. Wir blicken heute nach oben und erfahren, was wir im All für unsere Teams auf der Erde lernen können. Mein heutiger Gast hat sogar nach den Sternen gegriffen, im wahrsten Sinne. Professor Dr. Thomas Zurbuchen ist einer der einflussreichsten Wissenschaftler seiner Zeit. Er ist schweizerisch-amerikanischer Astrophysiker und seit 2023 Professor für Weltraumwissenschaft und Technologie an der ETH in Zürich. Zuvor war er Wissenschaftsdirektor der NASA. Neben seiner Expertise wird er besonders geschätzt für sein Engagement für diverse Teams und Chancengleichheit. Da wollen wir natürlich mehr erfahren. Wie hat er das alles trotz Familie geschafft? Ich bin Katharina Rilling und ich freue mich auf den Blick in die Sterne heute. Lieber Thomas, vielen Dank, dass du da bist, dass du mitmachst. Wir haben gesagt, wir duzen uns. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Ja, gerne. Vielen Dank.
Es ist wirklich toll, dass du dir Zeit genommen hast. Du hast sehr, sehr viel zu tun, glaube ich, oder?
Ja, es gibt immer viel zu tun. Ich glaube, es ist schön, ein volles Leben zu haben und ich habe sicher ein volles Leben.
Du hast vorhin gesagt, du kommst direkt aus Amerika, aus dem Flieger, bist jetzt hierher gekommen, ne? Was beschäftigt dich dort gerade?
Ja, ich war in Washington, D.C. und so 2, 3 Dinge beschäftigen mich. Ich habe den neuen NASA-Chef unterstützt, der wurde gestern reingewählt in seinen Job. Aber dann auch war ich in einer Firma. Die Firma heißt Firefly. Das ist eine Firma, die dieses Jahr auf dem Mond gelandet ist. Also ist eine wirklich wichtige Firma, war dort im Verwaltungsrat.
Hast du denn Vorsätze fürs neue Jahr?
Also für mich ist jedes Jahr eigentlich, gibt es so 2 Vorsätze, die wichtig sind. Das erste ist, dass ich neue Dinge lerne, die ich noch nicht kenne. Also für mich ist viel wichtiger, als ein gewisses Ziel zu erreichen, ist, dass ich besser werde als das frühere Jahr. Konsistenz gewinnt. Das ist der erste Vorsatz. Und der zweite Vorsatz für mich ist, wirklich rauszufinden und zu bestimmen, wie ich mehr einfach Impact haben kann, also wie ich mehr bewirken kann. Und das ist etwas, was ich viel drüber nachdenke. Also einer der Probleme, die ich hatte dieses Jahr in 2025, ich habe viele Dinge gemacht, aber ich frage mich, ob ich zu viele Dinge gemacht habe und statt weniger mehr in die Tiefe zu machen. Das sind so die Dinge. Ich glaube, ich bin immer am besten, wenn ich nur etwas mache, nur ein einziges Ding mache. Aber im Moment geht das, ist das
nicht
so.
Wie hast du das gemerkt? Hast du das an der Qualität dann gemerkt, an der Arbeit? Oder ging es dir nicht mehr so gut?
Es ist vor allem an der Qualität. Man kann so wie Löcher schaufeln. Also entweder macht man ein tiefes oder mehrere so weniger tiefe. Mhm. Und ich hatte so das Gefühl, dass ich mehrere Dinge gemacht habe, auch manchmal Leute enttäuscht habe, weil ich eben dann nicht vollen Einsatz geben konnte in einem und vielleicht auch Mühe hatte, manchmal vielleicht immer noch im Schweizer System, ehrlich gesagt, Mühe habe, einfach mit den Zeitskalen umzugehen. Es geht einfach gewisse Dinge, insbesondere auf der politischen Seite, gehen langsamer, aber dann plötzlich ist es trotzdem zu spät. Also es ist so Dinge, die für mich nicht voraussagbar sind. Das sind so die Dinge, wo man sagt, hey, vielleicht wenn ich mehr drauf investieren würde, zeitlich und so weiter, hätte ich vielleicht mehr, kann ich mehr bewirken in diesem einen Bereich.
Du sagst, du möchtest jedes Jahr mehr lernen, das ist immer so dein Ziel. Wir wollen heute von dir ganz viel lernen, für unser großes Ziel, nämlich Gleichstellung zwischen Mann und Frau. Heute geht es dann jetzt um die Superweiten des Alls und die noch nicht ganz so unendlichen Möglichkeiten für Frauen, vor allem auf der Erde und um dich auch selber persönlich. Sag mal, Hand aufs Herz, wen würdest du gerade am liebsten auf den Mond schießen? Gibt es da jemanden?
Ja, mehrere Kandidaten, Kandidatinnen. Wahrscheinlich der Chef von Russland wäre der Erste auf der Rakete und dann gefolgt von mehreren anderen, die Chefs in verschiedenen okay. Ländern.
Sag mal, wolltest du früher denn eigentlich als Kind schon Astronaut werden?
Eigentlich nicht. Also ich wuchs irgendwie in einem kleinen Bauerndorf auf und ehrlich gesagt, ich denke immer so, die Träume sind kongruent mit der Umgebung. Also ich fragte mich, was ich tun will. Ehrlich gesagt war es mir oft langweilig dort oben. Ich habe viel gelesen, aber was mir Spaß macht, ist, dass ich anfing, Sport zu machen. Das war wirklich toll.
Weil du wolltest eigentlich Profisportler werden erstmal, oder?
Nicht, also ich hatte immer gedacht, dass, also ich kleiner Junge hatte ich immer gedacht, das Coolste wäre, wenn man auf einer Bühne steht und die Hymne spielt, weil man etwas gewonnen hat. Aber, aber das habe ich nie erreicht.
Vielleicht kommt das ja noch im neuen Jahr übernächsten.
Aber in der Schule war es vielleicht ein wenig langsam manchmal. Aber ich habe viel gelesen und viel dabei gelernt.
Du bist ja auch in einem sehr religiösen Umfeld aufgewachsen, dazu noch. Was haben dir deine Eltern denn so vorgelebt? So in Sachen jetzt auch Rollenverteilung, Familienleben. Wie war das bei euch daheim so?
Das Lustige ist, es gab so zwei Gegensätze. Die Rollenverteilung zu Hause war eine ganz traditionelle Rollenverteilung, aber ich glaube eine starke Frau. Also die Mutter war wirklich zuständig für den ganzen Haushalt, ehrlich gesagt. Der Vater war immer auf Reisen. Oder wenigstens oft aufreisen. Den ganzen Sommer hat er so ein Missionszelt und war eigentlich jeden Abend predigt er dort. Die Mutter war alleine mit den Kindern und wir waren vier. Sie war überfordert oft, aber es war klar, sie hatte ihr Leben dafür verschrieben, wirklich eine gute Mutter vor allem, aber auch eine gute Ehefrau zu sein.
Wie blickst du jetzt auf sie zurück? Du sprichst sehr bewundernd von ihr eigentlich. Also wie wertschätzt du das oder hast du das Gefühl, sie hat ihr Leben da so ein bisschen verschenkt?
Well, es gibt gewisse Dinge, die ich, wenn ich zurückgehen könnte, die ich ihr Vorschläge machen würde. Zum Beispiel, sie hat nie gelernt, Auto zu fahren. Und das heißt, sie war einfach gefangen auf diesem Berg.
Mit den Kindern, ist gar
mit
nicht so einfach.
Mit den Kindern. Und ich hatte wirklich das Gefühl, es war schwierig ab und zu für sie. Also, jede Person hat eine Entwicklung. Es gab wirklich Jahre, wo diese Entwicklung schwierig war für sie. Weil eben er war weg. Er war auch vielleicht manchmal auch kurz angebunden dann, wenn er zurückkam, weil er war immer mit Leuten und wollte dann nicht Probleme zu Hause lösen. Aber ich glaube, was passiert ist, dass sie, als die Kinder weg waren, als wir alle weg waren, haben sie zueinander viel mehr gefunden als vorher. Die Tatsache ist, zu Hause hatte ich das Gefühl, es hat für alles funktioniert. In der Kirche, was gesprochen wurde, also ich war gerade, letztes Jahr war ich in einer Kirche und ich habe mir vorgenommen, ich gehe nie mehr. Also ich meine, Tatsache ist, während deiner Hochzeit hat jemand da die Bibel geöffnet und hat gesagt, während der Hochzeit, die Frau soll dem Mann dienen. Und ich habe gedacht, also um Gottes Willen.
Also das war jetzt in dieser Kirche da?
Genau,
du warst, okay.
in dieser ja, Kirche. Wahnsinn. Und ich machte einen Fehler, ich hatte das Gefühl, ich sollte nicht gehen. Hatte das Gefühl, ich war zu schweizerisch, wollte nett sein. Und ich musste irgendwie dann nachher in die Bar für 3-4 Drinks, einfach um den Schmerz abflauen zu lassen. Ich meine,
also heißt, du denkst ganz anders darüber, über die Ehe, nehme ich mal an, obwohl du ja so aufgewachsen bist, weil das ist ja immer schon wichtig, wie die Kinder das dann erleben zu Hause. Und es gibt ja viele Mädchen, die dann sich das bei der Mutter abgucken und Söhne, die sich das beim Vater abgucken, wie man leben sollte. Aber du hast ja gerade das Gegenteil dann gewählt. Was war dir denn wichtig dann in deiner Familie? Du hast ja auch Frau und Kinder.
Also was wichtig war für mich, ehrlich gesagt, sind die Zweifel, die zu mir kamen. Ich war als Sekundarschullehrer, habe ich überhört, der gesagt hat, dass die Leute aus meinem Dorf nicht intelligent sind. Das betraf mich. Und das ist einfach ein Vorurteil. Ich habe mir immer gesagt, ich will nicht mit diesen Vorurteilen leben. Und ehrlich gesagt, viele der Dinge, die ich gemacht habe für Frauen und für Menschen mit dunkler Hautfarbe und so weiter, hatten zu tun mit Vorurteilen. Einfach gesagt, ich akzeptiere das nicht.
Weil du das selber auch erlebt hast, so ein bisschen dieses Vorurteil.
Genau. Für mich hat es nicht funktioniert. Warum sollte es für die anderen funktionieren? Es hat keinen Wert, diese Vorurteile. Und ehrlich gesagt, das war für mich ein Ansporn. Ich hatte das Gefühl, dieser Sekundarlehrer, der wollte Türen schließen. Ich habe eine der Dinge, an denen ich gemessen werden will, ist, wie viele Türen ich geöffnet habe. Und für mich gibt immer noch viele Vorurteile, die gewiss ganze Menschengruppen betreffen in Art und Weise, die absolut nicht wissenschaftlich unterlegt sind, also in keiner Art und Weise Sinn machen.
Aber wie lebst du konkret jetzt dein Familienleben und wie unterschiedlich ist es zu dem, wie du aufgewachsen bist? Also 40% aller Ehen in der Schweiz werden ja geschieden. Du bist immer noch verheiratet, obwohl du ja wahnsinnig viel am Hut hast. Du hast so eine Wahnsinnskarriere hingelegt. Deine Frau arbeitet sehr viel, hast du mir auch schon verraten. Das ist eine Karrierefrau. Ihr habt Kinder, ihr seid oft umgezogen, reist viel. Wie macht ihr das?
Also meine Frau hat Musik studiert, hat wirklich viel Konzerte gegeben und als sie wollte unbedingt Kinder.
Also sie war auch viel weg dann, ne?
Ja, für mich ehrlich gesagt waren Kinder viel weniger wichtig anfangs. Ich hatte das Gefühl, wenn es Kinder gibt, gut, wenn es Kinder nicht gibt, auch gut. Für sie war es ganz anders und das hatte zu tun mit der Tatsache, dass sie adoptiert wurde. Also sie hatte niemand, den sie für 18 Jahre, den sie kannte, mit dem sie wirklich verwandt war. Und sie wollte eine Familie bauen, die mit ihr verwandt war. Sie hat übrigens in der Zwischenzeit die Geburtseltern kennengelernt. Das sind ganz enge Freunde der Familie. Aber Tatsache ist, für sie war das wichtig. Also für sie war dann das Spannungsfeld zwischen ihrem Beruf. Sie war wirklich gute Jazzmusikerin, also auf Tournee in Amerika, hat mit vielen bekannten Musikern, auch klassischen, gespielt, und Jazzmusikern. Und dann die Frage ist, wie gehe ich mit dem um, dass ich wirklich Kinder haben will und das. Und was wir, ich hatte wirklich das Gefühl, es sei natürlich unsere Entscheidung, aber die Frage ist, wie können wir sie unterstützen in einer Art und Weise, dass sie so wählen kann wie ich. Und obwohl das sicher ist. Wenn sie hier sitzen würde, würde sie sagen, ich habe auch viele Kompromisse gemacht.
Also wenn du jetzt sagst, sie wollte eher Kinder als du, ihr war das wichtiger, war das dann mal später in der Ehe Thema, dass du insgeheim gedacht oder vielleicht gesagt hast, hey, das war doch deine Entscheidung, jetzt musst du eigentlich auch mehr zurückstecken? Oder war das dann trotzdem komplett gleichberechtigt bei euch?
Ja, ich weiß nicht. Also ehrlich gesagt hätte ich das Gefühl, wenn ich es noch einmal machen würde, wäre es mehr gleich, als es war.
Tatsache war
ich, ich war unglaublich nervös, ich hatte immer Angst, dass ich versagen würde. Und die Tatsache war,
als Vater oder jetzt im Job?
Einfach als Berufsmann und als Vater und so weiter. Mhm. Aber die Tatsache war einfach, weil ich rausgeschmissen wurde daheim, hatte ich kein Auffangnetz. Also ich meine, die Tatsache ist, ich hatte vom Moment, als ich rausgeschmissen wurde, zu Hause aus
religiösen Gründen. Also du wurdest richtig rausgeschmissen aus religiösen Gründen.
Es wurde mir einfach gesagt, du kannst nicht mehr zurückkommen, wenn du so bist und so bist, wie ich bin. Und das heißt einfach, dass ich für Jahrzehnte eigentlich nie oder kaum dort war. Das heißt aber auch, hieß für mich auch, dass ich kein so ein Fangnetz hatte. Also es musste einfach wirklich funktionieren und ich war unglaublich nervös zu sicherzustellen, dass es wirklich auch geht.
Am Ende wart ihr dann beide, also deine Frau und du, ja eigentlich ohne Auffangbecken unterwegs, ne? Also sie adoptiert, also kannte ihre leiblichen Eltern nicht und du warst verstoßen.
Ja, ja.
Dann wart ihr irgendwie gleich auf der gleichen Position. Und jetzt vielleicht noch ganz konkret, wie habt ihr euch dann organisiert? Also wenn du sagst, ihr wart beide viel unterwegs, hattet beide auch, oder du vor allem, Angst zu versagen, hattet ihr dann viel Unterstützung von einer Nanny oder wie habt ihr das gemacht?
Also was wir gemacht haben, wir haben einfach gesagt, was sind die Dinge, die wir gerne tun, zu Hause und so weiter. Also wir haben priorisiert, dass wir Zeit mit den Kindern verbringen. Mhm. Aber zum Beispiel, niemand wollte gern putzen. Haben wir einfach jemanden angestellt, um zu putzen. Und nicht, weil das schlechte Arbeit ist. Ich habe einfach das Gefühl, plötzlich hatten wir mehr Geld als Zeit. Und wir das Geld gebraucht, um Zeit zu kaufen.
Mhm.
Und zum Beispiel für lange Zeit haben wir am Morgen um 6 Uhr eine Nanny. Also jemand, die rein,
ah ja,
die kam rein.
Ja, das ist ja toll.
Unsere Kinder sind aufgestanden, sie wurden zur Schule gebracht durch sie. Wir beide arbeiten früh. Das heißt, wenn die Kinder fertig waren, irgendwie um 3 Uhr war meine Frau fertig und ich kurz nachher auch. Mhm. Also das heißt, wir konnten am Abend Zeit verbringen mit den Kindern. Und es war, die Einsicht war einfach, hey, wir müssen quasi den Druck auflösen in einer Art und Weise, dass es nicht stressig wird.
Mhm.
Also ich glaube, die größten Spannungen, die wir hatten, waren einfach beim Hin- und Herreichen der Kinder. Also ich war natürlich am Anfang immer bei ihren Konzerten und dann plötzlich war ich immer mit den Kindern zu Hause, wenn sie spielte. Und das war alles in der Ordnung, aber die Tatsache war, dass zum Beispiel, wenn ich auf Reisen war, plötzlich war ich dann eben nicht zu Hause. Und dann musste sie oder musste ich für jemanden suchen, der kurzfristig die Kinder übernimmt, dass sie spielen kann im Orchester und so weiter. Also das waren so die großen Spannungsbereiche am Anfang. Und da haben wir dann quasi das gelöst. Einfach mit
Personal.
Wirklich Leute hingebracht, um sicherzustellen, dass die Freiheit besteht, die sie will. Und die, dass ich unterstütze in einer Art und Weise, dass meine Entscheide sie nicht in einer negativen Art und Weise einschränken.
Das wäre wahrscheinlich nichts für dich gewesen, eine Frau, die daheim ist, ist ja nichts dagegen zu sagen, aber jetzt, wie deine Mutter lebt, mit dir zusammen, wäre das für dich in Ordnung gewesen?
Also ich habe wirklich wahrscheinlich das Gefühl, dass die richtige Rolle für eine Frau die ist, die sie will. Also wenn eine Frau, ich kenne Frauen, die sind zu Hause mit den Kindern und die wollen das und das ist in der Ordnung für sie. Das ist wirklich wichtig und schön, dass sie das tun. Ich hab keine negativen Gefühle dazu, überhaupt nicht. Aber einfach für mich, was wichtig ist, dass die Frau, also meine Frau oder die Frau meiner Freunde einfach sich hinsetzen können und sagen, was will ich tun? Und dass wir das erreichen können mit der gleichen Wahrscheinlichkeit, wie was er tun will.
Aber das ist gar nicht so einfach, da können wir später nochmal drüber sprechen. Viele Mädchen erkennen ja gar nicht ihre Talente oder ihre Vorlieben, sage ich mal, zum Beispiel für MINT-Berufe oder so, weil sie ja in der Gesellschaft ganz anders wohin getrieben werden oder getrimmt werden. Aber da sprechen wir nachher drüber, wie wir das vielleicht ändern können, dass jeder und jede die Talente auch entdeckt. Ja. Reden wir noch ein bisschen über deine, oder ganz viel über deine Arbeit und was wir da lernen können. Du hast, wenn ich richtig informiert bin, bei der NASA den Anteil der Frauen bei den Führungskräften auf fast 50% gebracht. Ja. Das finde ich wahnsinnig viel, wenn man das so liest. Also wenn man auch mit anderen Unternehmen spricht und anderen CEOs, scheint das fast Mission Impossible zu sein. Was hast du besser gemacht als die anderen? Wie hast du das geschafft?
Also es gab so zwei, drei Entscheide, die wichtig waren. So der erste Entscheid ist, dass jede Stelle ausgeschrieben wird. Ich möchte
also
einfach sagen,
intern vergeben wird.
Das interne Vergeben von Stellen für die Nummer zwei ist der größte stabilitätserzeugende Aktion in den meisten Firmen. Also, weil ich meine, die Tatsache ist, die Firmen, ohne dass jemand etwas wirklich Großes gesündigt hat in der Vergangenheit, aber die Tatsache ist, die ersten drei, vier Menschen sind alle aus der gleichen Altersstufe, mit der gleichen Karriere, fast alle sind männlich und so weiter. Und wenn man die nicht ausschreibt, was passiert, ist natürlich ist unglaublich einfach, die Nachfolge zu regeln. Aber was passiert dann manchmal, hat man eben nicht die beste Person. Das ist der Hauptgrund, warum ich es ausschreibe. Aber zweitens gibt man sich auch nicht die Chance, Probleme zu lösen. Weil es gibt große Studien. Ich meine, Tatsache ist, wenn ich ein starker Chef bin und meine Nummer zwei neben mir arbeiten und wir als Team erfolgreich sind, heißt das fast immer, dass die Nummer zwei eben nicht die gleichen Eigenschaften hat wie ich. Also die Nummer zwei ist, wir sind das beste Team, wenn die Nummer zwei eben nicht so ist wie ich. Übrigens das Umgekehrte auch, wenn ich die Nummer zwei bin. Ich soll die Schwächen der Nummer eins verbessern und quasi komplementär sein. Aber was dann passiert, wenn die Nummer eins weggeht, ob das ich bin oder sonst jemand, wenn man es nicht ausschreibt, was passiert, nimmt man oft eine Person, die eben nicht die Stärken hat, die einem erfolgreich gemacht hat.
Aber jetzt muss ich noch dazwischen fragen, wie macht man das dann, wenn man es ausschreibt, dass man nicht trotzdem wieder da reinfällt, dass man wieder die gleichen auswählt, die man mag, die man kennt, die so sind wie man selber? Habt ihr da in der Struktur was verändert?
Also es gibt so zwei, also das erste ist, man schreibt aus noch zwei Aktionen, die wirklich wichtig sind. Das zweite ist dann, dass wir fingen eigentlich nie ein Berufungsverfahren an, ohne dass wir Kandidaten hatten aus diversen Orten. Also wir sind aktiv, haben uns da eingesetzt, Kandidatinnen, Kandidaten zu suchen und wirklich
mit verschiedenes Geschlecht, verschiedene Herkunft, verschiedene Ausbildungen.
Genau. Also zum Beispiel bei der NASA war das Einfachste, waren Leute zu finden, die man schon kennt, die schon im Team drin sind. Es ist gut, die reinzubringen in den Prozess. Aber wenn wir nur die haben, fangen wir nicht an. Und wenn wir nur Männer haben, fangen wir nicht an. Wenn wir nur Frauen haben, fangen wir nicht an. Wir wollen ganz bewusst eine Pipeline von Kandidatinnen und Kandidaten haben, die wirklich ein breites Bereich abstecken. Das ist das Zweite. Wir fangen gar nicht an vorher. Das heißt, wenn die Leute dann für mich arbeiten, also wenn die irgend für mich, also wenn ich ihre Chef bin, habe ich probiert, vielleicht 5 bis 10 Kandidatinnen und Kandidaten zu überzeugen, sich anzumelden. Also ich wirklich persönlich angerufen, gedacht, hey, wir haben diese Stelle offen, dein Name ist da raufgekommen und wir haben das Gefühl, du passt da. Hast
also
du
Leute,
Fragen?
Die du kanntest aus dem Betrieb.
Oft,
schon,
aber
doch.
Nicht immer. Mhm. Aber weil ich bekannter war als die anderen, habe ich das Telefon genommen. Also ich habe wirklich das Gefühl, man muss eben dafür arbeiten. Das ist nicht, weil viele der Menschen, und ich kann Geschichten erzählen, die der stärksten Frauen, die ich angestellt habe, das sind nicht Leute, die sich gesehen haben im Job zuerst. Also sie hätten
also
sich rausgenommen.
Also man muss die ermutigen, richtig, also
genau.
Diese Stelle
also
auch.
Also ich bin wirklich mit denen zum Beispiel Frühstück gegessen und gesagt, ich möchte ich kann dir nicht garantieren, dass du reinkommst, dass du die Stelle kriegst, aber ich möchte deine Bewerbung sehen. Also das Zweite, diese Pipeline und das Kandidatenfeld aufzubauen, das die zweite Entscheidung. Also erstens ausschreiben, zweitens Kandidatenfeld. Und dann die dritte Entscheidung, einfach um das zu beenden, ist wirklich strukturiert das Interview und den ganzen Prozess zu führen. Und ehrlich gesagt, wie ich es gemacht habe, ist einfach wie Kahneman. Also thinking fast and slow, langsam und schnell denken. Dieses bekannte Buch dieses Wirtschafters, der Nobelpreis kriegt.
Kannst du das ganz kurz zusammenfassen?
Was er gesagt hat, ist, dass viele der Entscheide, die wir treffen, falsch sind. Und weil wir falsch denken. Aber dass man, wenn man die Struktur richtig aufsetzt, dass man das richtig tun kann. Und er hat gesprochen, beim Anstellen von Menschen muss wirklich klar sein, was sind die Charakteristiken, die man messen kann. Also wir erfahren, wenn du ein Kandidatin bist, wir erfahren, bist du im Bereich, im technischen Bereich. Also was sind deine Stärken, deine Schwächen? Übrigens, wir stellen immer Leute mit Schwächen an. Die zweite Frage ist, was ist deine Führungserfahrung? Stärken, Schwächen. Also das sind Dinge, die wir wirklich uns ansehen können. Und dann am Schluss die Frage ist, und da sagt er so immer, schließ die Augen und frag dich, was ist die also mit emotional, ohne die quantitativen Dinge, was ist die beste Person für diesen Job im Kandidatenfeld? Was er gezeigt hat mit vielen Studien ist, dass eine Kombination von quantitativen Dingen und emotionalen zusammen die beste Lösung finden. Und das heißt zum Beispiel, dass wir wirklich mehr Zeit genommen haben bei der Analyse. Wer ist die Kandidatin auf der anderen Seite? Und ehrlich gesagt, bei der Entscheidung nie gefragt haben, ist es eine Frau oder ein Mann. Also ehrlich gesagt, das wurde nie.
Aber das wurde auch jetzt nicht extra verdeckt dann?
Nein.
Also so anonymisiert oder sowas? Das
nein,
ja
nicht verdeckt, aber es wurde, es war nicht eine Stärke, aber auch nicht eine Schwäche. Ehrlich gesagt, für mich ist einfach die Frage, wer ist die beste Person? Und quantitativ haben wir uns das angesehen und dann auch qualitativ. Und ehrlich gesagt, jeder Entscheid, also ich hatte zum Beispiel Kandidatenfelder, wo die Finalisten 3 Frauen waren und ein Mann und ich nahm den Mann. Warum? Weil er der Beste war. Aber oft, ehrlich gesagt, öfter als bei vielen anderen, war eben die Frau die beste Person. Und einfach was wichtig war, ist, dass wir wirklich Kandidatinnen hatten, aber dann wirklich diese implicit biases, dass wir die wirklich auf die Seite schieben, solange, so gut wie wir können.
Das kann man ja nicht immer steuern, aber ihr macht das ganz bewusst, dass ihr das dann
ganz bewusst, also es ist wirklich die Art und Weise, wie die Interviews geführt werden, ist also sehr streng geführt. Also die Art und Weise, wie die Diskussion ist. Also sagen wir, wir sind 4 Leute im Interview und der Kandidatin ist gerade raus aus dem Raum. Und jetzt geht es darum, um die Entscheidung. Was wir eben tun, ist, ich sag mal, ich werde Chef, du wirst bei unserem Team, ich spreche ganz bewusst nicht. Wir sprechen auch nicht, wenn wir über die Person sprechen, nie im Vergleich zu anderen, nur im Vergleich zu der Person selber. Und am Schluss ist die Empfehlung von dir, wen würdest du anstellen, ist schriftlich für alle.
Anonym.
Nicht anonym, aber schriftlich, aber unabhängig. Mhm. Weil ich will, dass es nicht anonym ist, wenn wir uns nicht einigen, will ich mit dir diskutieren kommen, warum? Was habe ich verpasst? Also, es ist mir einmal passiert, haben das ganze Verfahren gemacht, es gab Kandidat A und Kandidat B. Und ich war überzeugt von Anfang an als Kandidat A. Ich habe den ganzen Prozess durchgeführt. Genauso wie ich es gesagt habe, mit Stärken, Schwächen und dann diese emotionale, was ist die wirklich das Gefühl, was ist die richtige Person? Alle im Komitee sagten Kandidat B.
Außer dir.
Außer mir.
Okay.
Und dann habe ich gedacht, um Gottes Willen, was ist los? Und habe ich gemerkt, ich hatte einen Bias, ein Proximity Bias. Also ich war viel näher am Kandidat A als an der Kandidatin B. Und ich, was ich gemacht habe, ehrlich gesagt, ich bin zu meinem Mentor gegangen, habe gesagt, was mache ich jetzt? Und dann hat er gesagt, hey, du musst dich wieder mit beiden treffen. 1:1. Um diesen Bias auszugleichen. Und ich glaube, nahm Kandidatin B, es war eine meiner besten Anstellungen.
Okay, also da hast du dich wirklich selber überprüft und nochmal.
Genau, also was wichtig ist bei diesen Biases, ist nicht, dass man die Biases in den anderen sucht, sondern dass man ein System baut, wo alle Biases gefunden werden, auch meine. Mhm. Also ich meine, Tatsache ist, Biases, diese Beeinträchtigung guten Auswahlverfahrens, die sind in uns allen. Also zum Beispiel Geschlechterbiases sind genauso stark bei Frauen wie bei Männern. Das ist das Problem. Ich hatte viele Probleme, wo Frauen unglaublich andere Frauen unterdrückt haben. Und das nicht, weil sie schlecht sind. Es ist einfach diese Biases, die sind in uns allen. Und wir müssen Strukturen bauen, wo diese Biases einfach rausgespült werden.
Und ihr sprecht das dann wirklich auch an. Also wenn du das siehst bei anderen Frauen, dann sprichst du die direkt an und versuchst das mit denen auszumachen.
Und ich erwarte auch das Umgekehrte. Also ist mir oft passiert. Also wenn ich zum Beispiel, also Sandra war meine Vizedirektorin. In so einem Wettbewerb wurde sie gewählt. Und sie war unglaublich anders von mir. Unglaublich stark. Und es war mehr als einmal, kam sie am Abend zu mir und gesagt, du warst nicht fair. Hier. Mhm. Ich weiß, du hast viel zu tun und so weiter, aber es war nicht gut. Die alle arbeiten unglaublich hart und sie wissen nicht, dass du das schätzt. Die Art und Weise, wie du dich verhalten hast, ist nicht gut. Mhm. Also mit anderen Worten, ich will, dass ich auch gecheckt werde.
Ja.
Also es ist nicht so, dass Perfektion ist nicht das Ziel, Verbesserung ist das Ziel. Mhm. Und verbessern können wir, wenn wir alle einander helfen, besser zu werden, indem wir annehmen, dass du das Richtige willst, aber vielleicht es nicht siehst und dass es bessere Methoden gibt, die Strukturen so bauen, dass wirklich die einfachen Fehler nicht gemacht werden.
Sag mal, musst du Frauen anders führen als Männer? Hast du da eine Erfahrung gesammelt und auch anders überzeugen? Weil am Anfang hast du auch gesagt, manchmal musst du die Kandidaten oder Kandidatinnen dazu bringen, sich überhaupt dann erst zu bewerben. Ist das bei Frauen eher der Fall?
Also einfach das Erste, was ich sagen will, ist, wenn ich sagen, was sind die besten Führungskräfte, die ich je gesehen habe, ist fast 50-50, Männer und Frauen. Also auch in der Industrie übrigens. Ich würde sagen, in der Aerospace-Industrie, in den 5 besten sind wenigstens 2, wenn nicht 3 Frauen. Also die ich persönlich kenne. Die
was schon verrückt sind, weil es ja viel weniger Frauen gibt.
Genau, darum sage ich es auch. Ich meine, Tatsache ist einfach, und die sind also nicht einfach, weil sie Frauen sind, sondern sind einfach spektakuläre Führungskräfte. Und wenn man wirklich sie dort so misst, und ehrlich gesagt, wenn man ihnen sagen würde, du bist die beste Frau, das wäre eine Beleidigung, weil das heißt, von 10% bist du die Beste. Nein, du bist die beste allen. Führungskraft von allen. Solche Leute wollen wir anstellen. Ich hatte nie das Gefühl, dass Frauen es nicht schaffen.
Aber hast du das Gefühl gehabt, die sind nicht so selbstbewusst?
Also was ich das Gefühl hatte ganz am Anfang, und ehrlich gesagt, löste sich auch später. Die erste offene Stelle, die ich hatte, wir hatten nur interne Bewerbungen und nur Männer.
Mhm.
Irgendwie 3, 4, ich habe gesagt, nein, machen wir nicht. Und ich habe gesagt, wir machen das öffentlich und wir füllen diese Stelle nicht mit dem. Und nicht, weil ich etwas gegen die 3 oder 4 habe, aber wir haben einfach nicht die Kandidaten, um wirklich das zu tun. Und ich ging ans Telefon, habe angerufen und die Frau, die dann den Schluss, die Stelle bekam, es war einer von 4 oder 5, die ich überzeugt habe, sich zu melden. Und ich musste mich sie kam mit all diesen Entschuldigungen, warum das nicht gut ist. Sie hat gerade eine Stelle und sie braucht noch 6 Monate, gesagt. Kein Problem, wir warten auf dich, wenn du die richtige Person bist. Das Zweite ist, ich habe Kinder und ihr Mann starb früh und so weiter. Ich habe gesagt, wir verstehen, kein Problem. Also wir wissen, was das für dich heißt, aber die Tatsache ist, wenn du die Arbeit machen kannst, die du jetzt machst, kannst du die auch mit uns. Und dann quasi der Trick war, sie zu überzeugen.
Bei jedem einzelnen Punkt ja, wirklich ein am Argument Anfang, zu liefern.
Aber was passiert ist, ehrlich gesagt, so die ersten 3 oder 4 weiblichen Chefs, die wir angestellt haben, die waren, da mussten wir viel arbeiten. Und ehrlich gesagt, plötzlich nicht mehr. Weil die beste Art und Weise, Leute in das Team zu bringen, ist, Frauen rufen Frauen an, sagen, ist da, und ehrlich gesagt, das beste Kompliment, das ich je kriegte dort, also von mehreren, aber eigentlich von Frauen haben gesagt, das ist das erste Mal in meiner Karriere, wo es keine Rolle spielt, welches Geschlecht ich habe.
Sie sagt, soll nicht, ja nicht, weil ich dran, unterstützt genau, bin. Nicht, weil ich eine Frau bin und unterstützt ja, werde, sondern nein, weil ich einfach bin.
Es spielt keine Rolle und niemand fragt jemanden. Es kommt nicht darauf an, in keiner Art und Weise, wie das Team funktioniert, wer welches Geschlecht hat. Es kommt nicht darauf an. Und nicht weil, und das ist die direkte Arbeit des Teams. Das, also meine Rolle des Chefs ist, die Strukturen so aufzubauen und die Werte so aufzubauen, dass gewisse Verhalten nicht akzeptiert werden. Also ich, ehrlich gesagt, ich war eines der schlechtesten Dinge in der Wissenschaft, waren diese Sexual Harassment oder noch schlimmer.
Gut, das gibt es immer noch.
Ne? Well, natürlich gibt es, also, wo es Menschen gibt, gibt es das. Aber die Tatsache ist, was ich gesagt habe, ich will kein Geld dort ausgeben. Ja, wenn jemand so ist, die sind nicht willkommen bei uns. Und ehrlich gesagt, das Problem war, ich konnte sie nicht mal strafen von Gesetzes wegen. Und wir haben fast für 2 Jahre die ganze Struktur umgestellt, dass ich sie strafen konnte. Also mit anderen Worten, wenn das passiert war in einer Universität, konnte ich das Geld zurückziehen, der NASA. Und das ist richtig so. Ich meine, die Tatsache ist, es gibt so 2 Dinge, das ideale Verhalten, so die Vision, die wir haben über das richtige Team. Oder das zweite sind, gewisse Verhalten sind einfach nicht akzeptierbar. Mhm. Und ehrlich gesagt, in keiner Art und Weise. Wenn es passiert im Raum, direkt abgeschnitten.
Es gibt ja diesen Global Gender Gap Report des WEFs 2025 und die sprechen jetzt davon, dass es noch 123 Jahre dauern wird, bis Frauen gleichgestellt sind weltweit. Das ist noch relativ lange, so lange wollen wir nicht warten. Vielleicht kurz, wie stellen wir da den Düsenantrieb an für Politik, Wirtschaft? Was sind so die größten Hebel? Was machen wir?
Das Problem ist, mit solchen großen Biases sind, dass das ganze System quasi falsch aufgestellt ist. Was ich bei der NASA, was das Problem war, also ich hatte auch andere Probleme, nicht nur bei Chefs, bei mir, aber zum Beispiel zuständig für ganze Missionen. Als ich dorthin kam, von 25, 30 Missionen war nur eine Frau, ein Manager. In 3 von 4 wissenschaftlichen Bereichen keine Frau war wissenschaftliche Leiterin. Mhm. Und also von allen diesen Missionen. Und da habe ich einfach gesagt, das ist nicht mehr akzeptierbar. Aber was die Leute mir dann sagten, ist, was ich immer höre, ist, das ist etwas, das wird in der Mittelschule ist das Problem. Und ich sagte immer, wir sind NASA. Mhm. Wir müssen nicht warten auf die Mittelschule. Wir sind ein attraktiver Ort. Es gibt immer talentierte Menschen. Suchen wir sie und stellen wir sie an. Und wir werden ein Leuchtturm von dieser Art und Weise so zu denken. Mhm. Und ehrlich gesagt, es gibt immer Entschuldigungen. Und um das Problem wirklich zu lösen, systemisch, braucht lange Zeit. Es braucht, die Frage ist, wie ist die Ausbildung? Die Frage ist auch, wie sind die Beförderungen, eben die MINT-Berufe, wo sind welche Menschen dort? Aber die Tatsache ist, was ich einfach sagen will, es gibt keine Entschuldigung, das in einer Firma nichts zu tun.
Also das heißt, es braucht ja eigentlich so Leuchtturmbeispiele, ja, wie jetzt die NASA, welche das wirklich ziemlich schnell durchbringen können auch oder auch müssen, also für die Arbeit, die sie auch leisten, da wo man sich dann etwas abgucken kann und sonst braucht es halt doch ein bisschen Geduld, bis sich die Strukturen geändert haben, beziehungsweise auch die ganzen Stellen ausgewechselt sind.
Was einfach wichtig ist, dass die Art und Weise, wie so große Unterschiede entstehen, sind ganz kleine so Weichen, also wie beim Tram draußen. Irgendwie, die Tram sind ganz nahe beieinander, aber eines geht nach links und eines nach rechts bei der Kreuzung. Und diese ganz kleinen Weichen, die passieren früher im Leben von Menschen, also bei der Ausbildung, aber dann auch bei der Förderung und bei der Weiterausbildung. Was wirklich wichtig ist, ist das Erste, dass du sagst, so Leuchttürme zu bauen. Und ehrlich gesagt, jede Firma kann das. Mhm. Wir sind eine tolle Firma, wir bringen die besten Leute rein.
Das kann ja auch ein Ziel sein, dass man wirklich als Leuchtturm strahlt für andere.
Das ist wirklich wichtig. Aber das Zweite ist dann, systemisch sich zu überlegen, wo sind die Dinge, wo sind die Weichen, die wirklich zusammen sind, alles kleine Nachteile.
Aber wo sind die denn? Also zum Beispiel jetzt für die MINT-Berufe zum Beispiel. Da gibt es ja wirklich sehr, sehr wenig Frauen, die da einsteigen. Das ist schon ein Problem. Wie schaffen wir das, dass die sich schon, ich weiß nicht, in der Grundschule mehr für Mathe interessieren, später sich das zutrauen, so ein Studium anzugehen?
Also was sicher hilft, es braucht eben beides. Also die erste Frage ist, ich frage immer, wie viele Frauen waren, als ich Physik studiert habe, wir hatten irgendwie 30 Studierende, die angefangen haben, 5 Frauen, und nach einem Jahr war keine mehr dort.
Mhm.
Und dann sagen, okay, das ist ein Problem irgendwo. Also was ist, und ehrlich gesagt, man muss mit diesen 5 sprechen, was ist das Problem? Wenn 1 oder 2, also statistisch gesehen, wenn jemand sagt, das ist der falsche Beruf, okay, aber ich meine, Tatsache ist, wenn 100% weggehen, ist oft ein Kulturproblem. Mhm. Und die Frage ist, wo ist das? Ist bei den Professoren, bei dem Verhalten der Gruppe und so weiter. Und wirklich jemand, also Universitäten, die solche Probleme haben, müssen die lösen. Es gibt sonst niemand, die sie lösen kann. Und die Entschuldigung ist eben nicht in der Mittelschule oder im Gymnasium, sondern was ist, wo sind die Probleme hier? Und man muss wirklich das analysieren. Oft ist nicht klar, was das Problem ist, aber man kann es lösen. Also ich glaube, es gibt Probleme bei Universitäten, aber es gibt eben die Erwartungshaltung in Gymnasien und so weiter, ist eben oft auch schon so ausgewählt, dass die Frauen wollen Anwälte werden oder Wirtschafterinnen und so weiter oder Sozialwissenschaftlerinnen. Aber die Tatsache ist, es gibt unglaublich intelligente wissenschaftliche Frauen. Also eine meiner Heldinnen in der Schweiz, die hat auch Physik studiert.
Wer ist das?
Ist Professorin in St. Gallen, also Monika.
Mhm.
Die ist wirklich spektakulär gut, hat Physik studiert und ehrlich gesagt ging auch von der Uni Bern weg, wo ich studiert habe. Wir haben oft darüber gesprochen, was ist der Grund
und?
Dafür? Und sie hat ganz klare Vorstellungen und Überzeugungen, wo das falsch war, was falsch ging. Also man kann wirklich die Probleme lösen. Also was ich sagen will, wenn man systemische Probleme hat, gibt ein Leute, die zuständig sind für einzelne dieser Probleme, müssen das lösen, unabhängig von den anderen.
Mhm.
Also ist mein Job.
Wie ist denn das eigentlich jetzt, wenn wir nochmal zu deinem Business kommen, bei den Astronautinnen und Astronauten, ganz ehrlich, da gibt es ja auch fast keine Frauen. Oder gab es ganz lange, jetzt hat sich das ja geändert, aber ganz lange, und es ist, glaube ich, immer noch keine Frau auf dem Mond gewesen, und es ist irgendwie ja auch ein Problem offenbar da. Wo liegt es dort?
War ganz ähnlich. Also die Auswahlverfahren bei Astronauten, Astronautinnen kamen.
Aber das wundert mich nochmal kurz, weil das ist ja so streng. Also da irgendwie weit unter 1% der Bewerber und Bewerberinnen dürfen ins All fliegen. Und es ist wirklich so strikt das härteste Bewerbungsverfahren der Welt. Also was die alles leisten müssen über Monate hinweg, und trotzdem waren keine Frauen dabei. Und es geht doch dort um die Besten. Ja.
Also was ich einfach sagen will, gerade vorausschicken will, also in Amerika sind fast 50% aller aktiven Astronauten, Astronautinnen Frauen im Moment. Also ich meine, das Problem dort wurde wirklich so in den 2010 und so Jahren angegangen und gesagt, hey, und ehrlich gesagt, der Standard soll eben nicht runterkommen, sondern die Biases weg.
Genau.
Also was wirklich wichtig ist, Geschlecht soll keine Rolle spielen. Also für mich die Frage ist, wenn es eine Rolle spielt, wo sind die Biases, die das tun? Amerika hat das gemacht. Der Mond, natürlich waren die Astronauten von den 70er Jahren. Früher waren halt alle Astronauten waren Kampfflieger. Also die waren alle in Flugzeugen von der Navy und der Army.
Und die Frauen waren halt nicht so.
Und die Frauen waren nicht dort. Und der Pool kam alle von dort. Plötzlich haben die Leute gesagt, hey, wir brauchen Wissenschaftlerinnen. Und dann kam Sally Ride.
Mhm.
Und dann Pam Melroy. Also
Vorbilder
auch. Die auch Pilotin war. Pam Melroy, die das Shuttle geflogen ist. Das ist wirklich spannend. Eine meiner wirklich so eine Frau, die ich bewundere, ich habe oft mit dir gesprochen, Shuttle rückwärts geflogen ist, das Weltall und so weiter. Und dann, und das wurde umgedreht. Was interessant ist, in Europa sind die Zahlen noch immer sehr anders. Und ehrlich gesagt, gibt es weniger Gründe dort. Also wie gesagt, in Amerika ist eigentlich, die letzten zwei Astronautenklassen sind eigentlich ausgeglichen.
Ich glaube, in der Astronautenklasse gibt es erstmals auch mehr Frauen als Männer. Also, aber wenn du jetzt sagst, es geht ja nur um die Besten und darum, die Biases abzubauen, sind die Frauen besser geeignet?
Also die aktiven Klassen sind fast 50-50 im Moment. Mhm. Also wenn man sieht, wer fliegt, so über ein Jahr ist 50% Frauen, 50% Männer. Die Frauen sind genauso aktiv. Es gibt gewisse Arbeiten, die einfacher sind für Männer. Also zum Beispiel, wenn man aus der Space Station rausgeht und sich auch auf den Mond vorbereitet, so die Anzüge, die man hat, die müssen mit Druck, also mit Luftdruck gefüllt werden. Das braucht unglaublich viel Kraft. Und die Frage, also was wirklich jetzt beim Bau dieser neuen Anzüge für den Mond, was drauf geachtet wird, ganz aktiv, ist sicherzustellen, dass auch Leute, die nicht gebaut sind wie ich oder die meisten Männer, auch mit diesen Anzügen
super muskulös und stark.
Ja, einfach, dass es auch, also auch wenn man nicht breite Schultern hat zum Beispiel, dass man auch die Arme bewegen kann in einer guten Art und Weise. Das muss einfach ins Design rein.
Also das heißt, das Design war vorher für Männer gemacht, für stärkere Frauen, Männer. Ja. Und jetzt achtet man darauf, dass es auch Frauen können. Also das wird sich ausgleichen. Gibt es denn aber Vorteile, die Männer oder Frauen körperlich immer noch haben?
Ja, zum Beispiel die Art und Weise, wie man auf Weltraumstrahlung anspricht. Sind Frauen nach in ihren 40 Jahren oder so sind weniger strahlungsanfällig als Männer.
Und wieso?
Weiß man nicht. Das ist einfach Biologie.
Und mit den Augen war doch auch irgendwas, ne?
Männer haben größere Probleme mit den Augen als Frauen. Also es gibt gewisse Dinge in der Natur, genauso wie meine Muskeln sind anders als deine und nicht, weil jemand diskriminiert wird gegen die andere Person. Die Tatsache ist, ich habe einen anderen Körperbau als du. Gewisse Dinge sind einfacher für mich, aber es gibt auch gewisse Dinge, im Weltraum, wo Frauen wirklich Vorteile haben.
Aber kannst du mir da noch mehr sagen? Es ist immer schön, die Vorteile der Frauen auch mal zu hören, weil oft sind die ja benachteiligt. Gibt es noch weitere Punkte?
Es gibt auch in sozialen Umgebungen unter viel Druck. Mhm. Es gibt immer Probleme im Weltraum. Also viel häufiger, als wir darüber denken.
Also du meinst zwischenmenschlich jetzt, oder?
Zwischenmenschlich, aber es ist auch Druck, wenn man ein Jahr weg ist von allen Menschen.
Ja.
Weg isoliert irgendwie und die Erde drunten ist. Es gibt wirklich einen gewissen Prozentsatz hat emotionale Probleme, also psychologische Probleme. Was wir wissen, in Teams, die gemischt sind, diese Spannungsfelder bauen sich besser ab. Also es ist so, was manchmal passiert ist, also man kann sich's gut vorstellen, ich war auch im Militär, wenn irgendwie 3-4 so Leute wie ich alle gleich sind, zusammen kann man sich steigern in eine Art und Weise, was plötzlich nicht mehr so produktiv ist.
So Alpha-Männchen, die dann aufeinander losgehen.
Genau, also man steigert sich. Und was wirklich wichtig ist, dass übrigens gibt auch Männer, die ganz anders sind als andere Männer, genauso wie Frauen auch. Aber Diversität hilft in Teams, um bessere Entscheidungen zu bauen und auch gewisse so Drücke abzu.
Es gibt ja auch immer die Skeptiker, die sagen jetzt gerade auch beim Militär, da hatten wir auch eine Podcast-Folge drüber, dass gemischte Teams, also Frauen und Männer in einem Team auch, dass es auch Probleme gibt, also dass die Männer dann abgelenkt sind, dass sich Leute verlieben ineinander und dass das dann hemmt. Passiert das im All?
Ich bin sicher, wir sind alle Menschen. Es gibt eben
Diversität. Wenn man dann ja alleine zusammen ist, dann kann man sich ja schon verlieben. Und
Bin sicher, ich kenne keine wirklich guten Geschichten dazu, aber ich meine, ich bin sicher, dass das passiert. Aber die Tatsache ist, ehrlich gesagt, in professionellen Umgebungen es ist auch wichtig, dass die Randbedingungen so gesetzt werden, dass es klar ist. Also ehrlich gesagt, es gibt auch Männer, die Männer lieben. Ich meine, Tatsache ist, wenn wir miteinander arbeiten und während dieser Mission oder so, ich meine, das ist nicht ein Teil unserer Dinge. Alle müssen sagen, dass das nicht ein Teil ist von dem, was wir tun. Wenn das später passiert oder wie auch immer.
Also man darf nichts anfangen.
Nein, darf nicht. Es gibt gewisse Orte, ich meine, sagen wir, wie bauen wir Umgebungen auf, wo alle sicher sind. Also es kann eben nicht sein, dass ein Chef sich verliebt plötzlich in gewisse weibliche angestellt. Es muss absolut klar sein, dass hier sind wir professionelle Menschen nebeneinander und wird an den Rand gestellt. Und ich weiß, das ist nicht, oh, man soll sich selbst verwirklichen. Ja, aber gewisse Dinge, wo wirklich die Wichtigkeit des Teams größer ist als die Wichtigkeit meiner emotionalen
Erfüllung. Wenn das halt immer so geht, wenn man so lange von der Erde weg ist. Aber ja, das ist das Ziel.
Ja, aber ich bin sicher, es gibt auch dort Probleme. Ich meine, Mensch zu sein ist schwierig. Mhm. Aber ich will auch im Allgemeinen einfach über diverse Teams sprechen. Mhm. Wenn ich alle in meinem Team alle genauso denken wie ich, sind wir unglaublich schnell, sind wir entscheidungsfähig. Also wir sind zusammen, wir schauen einander an, 2-3 Sekunden, wir wissen, wie wir gehen. Man ist schnell, aber was wir merken in diversen Teams ist, wir haben breitere Lösungsmöglichkeiten und wir haben zwar länger, bis wir die Lösung haben, aber wenn wir die Lösung haben, ist es oft eine bessere Lösung. Mhm. Also in diversen Teams zu arbeiten, hat wirklich Vorteile. Auch übrigens, also Diversität ist eben nicht nur Geschlecht, sondern auch zum Beispiel introvertiert, extrovertierte Menschen, Leute, die, sagen wir, in Elite-Universitäten waren, Leute, die sich hochgekämpft haben, Immigranten, Nicht-Immigranten. Also ich habe wirklich das Gefühl, Diversität um einen Teamtisch rum ist komplizierter, aber ist besser. Mhm. Und das Gleiche ist der Fall natürlich mit Geschlecht.
Wenn man es schafft, dass sie alle an einem Strang ziehen dann. Aber das ist interessant, was du sagst. Ich bin ja auch sehr überzeugt von diversen Teams und du hast ja auch viel dafür gemacht. Es gibt Studien, die zeigen, die sind besser, diese Teams. Aber es gibt jetzt auch eine neue Studie der ESA, die aufwirft, dass vielleicht weibliche Crews für Langzeitmissionen fast besser sind als gemischte Teams. Was ist das jetzt wieder?
Das hat zu tun mit Biologie. Also wirklich, ich habe gerade darüber gesprochen, für Langzeit-Crews ist der weibliche Körper ist besser als der männliche.
Wegen der Strahlung vor allem der Augen.
Strahlung der Augen. Mhm. Es gibt gewisse auch Krebsrisiken, aber die Männer haben, die Frauen nicht haben.
Ich glaube, Frauen erholen sich auch besser nach so einem Flug.
Ja, genau. Und zum Beispiel die Augen werden eben nicht mehr gut. Männern. Gewisse Probleme im Weltraum.
Also nochmal ganz kurz zu den Augen, die werden schlechter, je länger man oben ist, wegen dem Druck oder sowas. Oder der Flüssigkeit, ne?
Genau, also der Druck im Auge wird anders und ehrlich gesagt, das ganze Auge kommt aus dem Fokusraum raus und quasi verändert sich in der Struktur. Übrigens, der ganze Körper tut das Herz, die Lunge und so weiter, aber das meiste nach 1, 2, 3 Monaten auf der Erde zurück, wird wieder besser. Mhm. Und wieder so wie früher, aber eben nicht alles. Und insbesondere Männer haben mehr Probleme. Also für die langzeitlichen Missionen für Frauen, da haben die Frauen wirklich Vorteile in ihrem Körper.
Das heißt, man könnte dann Diversität halt durch andere Arten an Diversität reinholen. Also nicht Mann-Frau, sondern halt diverse Frauen wäre vielleicht das Beste dann.
Ja, und sagen wir wollen auf den Mars gehen, einfach um so die Idee rauszudrücken. Auf den Mars zu gehen, heißt 2 Jahre unterwegs sein. Und ehrlich gesagt, wenn wir...
Pro Weg, oder?
Nein, hin und zurück. Also 7 Monate hin, dann muss man warten, bis man wieder 7 Monate zurückkommt. Und einfach weil der Mars und die Erde zueinander im richtigen Verhältnis sein müssen, dass man die Geschwindigkeit des Planeten mitnehmen kann auf den anderen Planeten. Einfach, dass die Geschwindigkeit der Erde um die Sonne in die Richtung geht des Mars und das Gleiche in die andere Richtung. Also 2 Jahre. Wenn wir heute die Rechnung machen, für mittlere Astronautinnen und Astronauten, auch für Frauen übrigens, ist die Krebsrate viel zu hoch. Also normalerweise wollen wir nicht eine Krebsrate an, die mehr als 4 oder 5% größer ist als die allgemeine Bevölkerung. Also wollen die Leute nicht töten, wenn sie dorthin gehen. Die Krebsarten sind zu groß. Also die Frauen haben aber eine kleinere Krebsrate als Männer. Aber was wir jetzt tun müssen oder sollten, ist es weiter runtergehen. Also die Frauen sind besser. Welche DNA ist besser? Nicht alle. Übrigens gibt es unglaublich viele Fragen wissenschaftlich über die Entwicklung von Zellen unter Strahlung. Die Frage ist, nicht jede DNA, nicht jeder Körper ist gleich. Befinden wir die Frauen, die Männer, die am strahlungsunempfindlichsten sind?
Da gibt es auch wieder Riesenunterschiede.
Genau. Und für mich, das Ziel ist zu finden, wer ist die richtige Person. Und eben Strahlung ist nur eine Dimension. Die andere ist emotionale Stärke. die emotional.
Da würde ich auch gerne noch ein bisschen mehr erfahren. Also die Frauen sind stressresistenter oder einfach in diversen Teams klappt es besser?
Ich kenne keine Studien, die sagen, also es gibt vielleicht diese Studien, ich weiß nicht alles, aber es gibt kenne keine Studien, die sagen, dass im Allgemeinen eine der Geschlechter stressresistenter ist. Aber ich weiß, dass in Bereichen, wo großer Stress ist, die Art und Weise, übrigens, wir wählen Astronautinnen und Astronauten so auch, dass sie mit dem umgehen können.
Also, ja, wir das sind, gibt ja nicht riesige beste, psychologische Tests da und so, ne?
Genau, also wir sagen immer, wir wollen nicht die beste Person, sondern die Beste, die sich in einem Team einfügen kann und mit Stress umgehen kann.
Extremsituation da oben.
Genau.
Ja.
Und ich weiß dort, dass diese gemischten Teams eben das besser tun.
Mhm.
Also im Allgemeinen das besser tun. Und eben, dass die Möglichkeit, mit Frauen dort zu fliegen, wirklich dem Team hilft.
Das habe ich ja vorhin gesagt, es dauert vielleicht noch 123 Jahre, bis wir gleichberechtigt sind. Schaffen wir es, bis dahin zum Mars zu fliegen oder vorher, dass wir dort eine perfekte Welt aufbauen können?
Ich hoffe schon, dass wir zum Mars fliegen vorher. Aber nicht vor allem, weil wir eine neue Welt aufbauen wollen, sondern einfach, weil wir die Grenzen, die wir haben als Menschheit, einfach nicht akzeptieren sollen.
Also
wir haben es noch nie gemacht, warum jetzt da anfangen?
Aber es wäre ja schon toll, wenn man dort was optimieren könnte an unserer Gesellschaftsform.
Ja, aber ich glaube, was wir merken, ist, wir bringen alle unsere Stärken und unsere Schwächen mit uns, also als Menschheit. Und was wirklich interessant wäre, ist zu fragen, was sind so die Spielregeln, die wir ändern wollen in der neuen Welt? Und die Frage ist, wie stellen wir sicher, dass das wirklich so ist?
Sind da vielleicht zwei Ideen?
Die Frage ist so, im Verhältnis mit Menschen, was sind die Prinzipien, die wir brauchen wollen, um zum Beispiel Führungskräfte zu bestimmen? Also ich meine, es wär interessant, dort sich hinzusetzen und sagen, was haben wir gelernt, was sind die Fehler, die wir immer machen, die wir nicht machen müssen, wenn wir es richtig besser machen. Ich habe vorgeschlagen, die Prozesse von Kahneman zum Beispiel, dass die viele der Probleme lösen. Und ehrlich gesagt, ich sehe viele Firmen, die es immer noch nicht brauchen. Obwohl dieses Buch schon ziemlich alt ist, wenn man es wirklich braucht, wird das Problem besser. Oder so die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, die wir uns überlegen können auf dem Mars, ist einfach, wie gehen wir um mit der Natur? Ich meine, es gibt gewisse Orte, ich wollte schon bei der NASA, ich wusste nicht, wie man es macht, wie man es durchbringt, aber ich machte wirklich so nationale, also große Parks, internationale Parks, von Anfang an abgrenzen und sagen, die einzige Art und Weise, wie wir dorthin gehen, ist, um besser zu verstehen. Wir gehen dort nicht hin, um zu nutzen. Einfach nur zu verstehen. Ja. Von Anfang an, große Gebiete nehmen wir und stellen das um, weil vielleicht die ganze Geschichte von Leben auf dem Mars dort drin beantwortet wird. Und wir werden das nicht beeinflussen in keiner Art und Weise. Das ist eine andere Idee.
Sie sind ja ein sehr guter Menschenkenner. Nehme ich an. Also Sie müssen eine gute Menschenkenntnis haben, mit guten Teams zusammenzustellen. Sie kennen Menschen, wie sie reagieren in Extremsituationen. Wie machen wir Menschen klar hier auf der Erde, dass sie sich bei Problemen nicht abwenden, sondern Lösungen suchen? Also ich denke an die Gleichstellung, an Klimaschutz, den Sie auch angesprochen haben gerade. Das ist, viele verschließen gerade ihre Augen vor diesen Dingen auch und möchten gar nichts mehr hören. Sind übersättigt und frustriert auch.
Was manchmal kompliziert wird bei solchen Diskussionen, die Diskussion um Gleichstellung entwickelt sich so eine Diskussion zwischen gut und schlecht. Es ist sicher so, dass das passiert, aber viele dieser Systeme, die dort nicht sind, also eine der großen Überraschungen für mich war bei der NASA, dass viele der Leute, wie ich das Gefühl hatte, waren die Verteidiger der alten Art und Weise zu denken. Plötzlich die besten Verteidiger war der neuen Art, weil sie es verstanden haben, wie man es anders machen kann. Und für mich, bei dem Naturschutz geht es auch so, plötzlich wird alles politisch. Und wenn es politisch wird, ist unglaublich schwierig.
Also wenn es nicht nur um Fakten geht, um das Beste.
Nicht um Fakten und nicht um Verbesserungen, nicht auch um inkrementelle Verbesserungen und auch das Lernen dafür. Und für mich Also was mir geholfen hat, ich habe es von Anfang an gesagt, war, selber diskriminiert zu werden.
Mhm.
Und wenn man das einmal, wenn das ein passiert, denkt man anders drüber nach.
Also es braucht wie eine gewisse Empathie auch irgendwie. Ja. Man muss das, muss viel Erfahrung sammeln, Empathie entwickeln. Ist natürlich einfacher gesagt, als es dann ist in der Realität, aber ja. Und dann einfach versuchen, sich frei zu machen von diesem Meinungsding und faktenbasiert anfangen
zu denken. Und den Mut zu haben, Probleme anzugreifen, mhm, auch wenn man nicht das ganze Problem lösen kann. Also wirklich, was Sinn macht für mich, wenn man diese 125 Jahre verkürzen will, kann man es nur verkürzen, wenn wir unabhängig voneinander diese Probleme gleichzeitig lösen. Dass man nicht wartet auf das ganze Systemische, mhm, die ganze systemische Änderung. Wir können Firmen bauen, wo wir diese Probleme lösen. Nicht, weil wir sagen, wir machen irgendwie Quoten oder dies oder das, sondern weil wir bessere Prozesse bauen beim Anstellen, mhm, weil wir bessere Teamprozesse bauen, weil wir miteinander lernen und dann anderen zeigen, wie wir es tun können. Und plötzlich wird die ganze Umgebung ist eine gute Krankheit. Alle werden angesteckt, mhm, drumherum. Und ich habe wirklich das Gefühl, das sollen wir tun. Und ehrlich gesagt, auch bei uns im Studienprogramm, bei der ETH, wir haben mehr Frauen als die anderen. Und für mich ist wirklich wichtig, dass wir lernen, wenn es Probleme gibt, dass wir den Problemen in die Augen sehen.
Und dass man mit den Frauen auch spricht.
Perfektion ist nicht das Ziel. Verbesserungen ist
das Ziel. Das finde ich sehr, sehr wichtig, weil viele sind ja sehr gelähmt davon, dass sie...
Genau.
Denken, sie können nichts bewegen, es läuft alles schief im Moment,
ja,
es ist überwältigend, aber eigentlich kann man wirklich auch in vielen kleinen Ecken schon anpacken.
Genau, und es gibt eben Dinge, die nicht mehr akzeptierbar sind.
Ja.
Also zum Beispiel...
Aber gut, es gibt diesen Backlash und es geht ein bisschen wieder in die andere Richtung leider.
Genau.
Auch in Amerika. Wirklich,
natürlich, das ist das Problem, was passiert in Amerika im Moment, ist wirklich interessant. James Webb Space Telescope, die größte Mission, die ich geleitet habe, hatte die ersten Daten. Die Frage ist, wer geht zum Weißen Haus, um diese Daten zu zeigen? Und natürlich mein Chef war dort und ich war der Chef. Ich habe gesagt, ich gehe. Ich habe gesagt, du bist nicht eingeladen, du bist ein weißer Mann. Und meine Antwort war, fuck you very much.
Ja,
und ich meine, Tatsache ist,
Statement.
Was ich sage, ich meine, der Backlash, der passiert, kommt von einem Druck in die andere Richtung, die einfach nicht mehr logisch war. Also ich bin genauso negativ über die Diskriminierung von Frauen, wie ich bin gegen Diskriminierung von anderen Menschen. Mhm. Weil wenn man sagt, okay, ihr seid die Gewinner, jetzt müsst ihr alle verlieren. Was passiert? Natürlich sind so Antikörper, die sich ansammeln und früher oder später, die gehen nicht weg.
Meinst du, das wird sich jetzt einpendeln? Also so, jetzt schlägt es in die eine Richtung aus, dann wieder in die andere und irgendwann hoffentlich wird es pendeln.
Ich weiß nicht. Ehrlich gesagt, also im Moment bin ich verwirrt. Also ich habe wirklich das Gefühl, so, ich würde appellieren an die Tatsache, dass die meisten Menschen wirklich gute Menschen sind. Und es gibt Verbitterte auf beiden Seiten. Und wir müssen anfangen, auf das Gute aufzubauen und nicht nur die Verbitterung. Und die Tatsache ist, was passiert ist in Amerika, ist quasi Auslenkung in beide Richtungen, die schwierig sind. Was passiert im Moment, also ist schwierig zu verstehen. Mhm. Genauso wie meine Erfahrung dort. Also ehrlich gesagt, ich hatte einfach das Gefühl, die Art und Weise, aufgrund von Geschlecht und Hauptfarbe sicherzustellen, wer wo ist, ich verwerf das in jede Art und Weise.
Mhm.
Oft heißt das, dass ich mehr Frauen angestellt habe, aber ich verwerf es auch, wenn jemand sagt, man darf keine Leute mehr anstellen, die so und so sind.
Ja.
Ich werde es auch verwerfen. Es kommt nicht darauf an, was die Charakteristiken sind, die die Leute nicht mehr wollen.
Noch kurz, bevor wir gleich am Ende sind, es gibt dieses Buch Die unsichtbaren Frauen. Ist relativ bekannt bei uns und das zeigt ganz gut auf, dass Frauen überall ja ein bisschen benachteiligt sind, in ganz vielen Bereichen. Passt zu dem, dass man überall anpacken müsste dann. Also zum Beispiel die falsche Dosierung bei Medikamenten, das ist alles am Mann ausgerichtet. Airbag funktioniert nicht richtig bei Frauen und so weiter, wurde an Männern getestet. Da gibt es ganz viele Beispiele. Vielleicht nochmal zu euch, zum All, bei Astronauten und Astronautinnen. Du hast vorhin gesagt, die Anzüge werden angepasst und also Frauen mitgedacht.
Ja.
Gibt es noch andere Dinge, andere Vorkehrungen? Also was passiert zum Beispiel, wenn die Frau ihre Tage bekommt im All? Das interessiert mich jetzt.
Ich meine, Tatsache ist, all das wird, die Systeme werden gebaut dafür. Also die Frau kann das haben, ohne dass ein Problem ist. Genauso wie alle auf die Toilette müssen ab und zu.
Also sie kann sich da auch gut waschen.
Sie kann sich waschen und die Systeme werden gebaut. Das muss wirklich durchdiskutiert werden. Es ist eben wichtig, dass man, ob sie die Tage hat oder auch die Frage ist drumherum, was sind für jedes Geschlecht, was sind die Dinge, die wirklich wichtig sind, sich anzusehen. Ich meine, oft viele der Astronautinnen sind eben in ihren 40er Jahren und plötzlich gibt es Änderungen zu ihrem Körper, die auch emotional werden. Die Frage ist, wie gehen wir mit dem?
Also so die Wechseljahre kommen dann
langsam. Wechseljahre sind
auch. Ist das ein Thema bei euch? Habt ihr da schon drüber gesprochen?
Ja, also wir haben in vielen Umgebungen, also in guten Teams, was passiert, ehrlich gesagt. Also was mich überraschte bei der NASA, am Anfang gab es keine Diskussion fast. Und wenn man genügend Leute hat im Raum, ich erinnere mich noch das erste Mal, wo plötzlich ein Problem gelöst wurde, das ich immer lösen musste, es löste sich von selber. Eine Frau sagte etwas, ein Mann sagte das Gleiche. Und die dritte Person sagte, das ist eine gute Idee. Plötzlich sagt eine andere Frau, ja, ist eine gute Idee. Und sie hat es zuerst gesagt. Also hat das Problem gelöst, ohne dass ich intervenieren musste. Mhm. Und ich habe unter den Tisch geklatscht. Und das, ehrlich gesagt, passierte einfach nicht mehr im Raum, weil es geflickt wurde. Wenn genügend Diversität im Raum ist, wird das geflickt. Es gibt plötzlich auch Probleme, die angesprochen werden, die nie angesprochen werden. Plötzlich, hey, das gibt Probleme. Wie geht man mit dem um? Oder wie, die Frage ist, was sind die Dinge, wenn man Kinder hat zu Hause? Was sind wirklich die Probleme, die wir, zum Beispiel, wenn wir Verträge rausgeben für Forscherinnen und Forscher, was sind die Dinge, die wir anpassen müssen für Frauen, wenn Frauen im Raum sind?
Was ist das dann zum Beispiel? Kannst du noch konkreter werden? Also,
ja.
Kümmert ihr euch auch um die Kinderbetreuung oder um Zeiten, Arbeitszeiten oder Teilzeitarbeit oder was sind so die Hebel bei euch?
Ja, also für mich ist absolut wichtig, dass wir nicht Menschen aus der Pipeline rauswerfen, weil für ein Jahr oder zwei sie nicht Vollzeit arbeiten können.
Mhm.
Also für mich ist die Frage, wie können wir die Arbeit umstellen, so dass die Frau zu Hause arbeiten kann, wenn sie will, und dabei bleibt, so gut sie will. Und dann, dass wir wieder so eine, auch wenn sie sagt, ich will Vollzeit zu Hause sein für 2 Jahre, dass wir ihr so Möglichkeiten geben, wieder einzusteigen. Und wir haben wirklich mehreren Orten so Jobs gefunden, wo unglaublich erfahrene Frauen Möglichkeiten haben, wieder einzusteigen, wo die dem Team unglaublich halfen und sie konnten in ihren Umgebungen arbeiten. Also sind harte Arbeiterinnen, aber ich meine, Tatsache ist, sie konnten eben nicht Vollzeit arbeiten. Und was wichtig ist, dass man diese Diskussion hat und nicht irgendwie Regeln baut in einem Raum ohne Fenster.
Was ich da raushöre, ist halt einfach ganz viel Wertschätzung für die einzelnen Personen zu haben. Also das habe ich schon vorhin gedacht, so erzählt hast, dass du die Leute direkt anrufst und ihnen sagst, bitte bewerbt euch, ich kann euch nichts versprechen, aber ich möchte deine Bewerbung sehen. Und auch jetzt, ich möchte, dass ihr bei mir bleibt. Was muss ich tun als Arbeitgeber, damit ihr voll gut arbeiten könnt und weiter arbeiten möchtet für mich?
Das ist einfach die goldene Regel. Man soll die Leute so behandeln, wie man selber behandelt werden will. Und ich sage noch einmal, das Beste, was einem passieren kann, wenn man selber diskriminiert wird, dann versteht man es viel, viel einfacher. Also für mich war das eine der besten, für meine Leadership, eine der besten Erfahrungen. Und natürlich mache ich viele Fehler und hab gemacht. Aber die Tatsache ist, der Fehler war nicht, dass ich das Gefühl hatte, dass Frauen können das nicht. Das ist einfach dumm, so zu denken.
Wenn man nach den Besten sucht und nicht so dumm denkt, sage ich mal in deinen Worten, dann kann man diese Menschen ja auch nicht einfach ersetzen. Und deswegen ist man ja dann nochmal mehr bemüht. Also muss man wirklich versuchen, die Besten zu finden. Jetzt noch ganz kurz eine Frage. Wir wollen ja mehr Frauen in die MINT-Berufe locken. Bei deiner Tochter hast du es nicht geschafft. Bist du da enttäuscht?
Sie hat
Was macht sie?
Neurologie studiert und Psychologie, also am Interface.
Mhm.
Sie ist sehr gut mit den quantitativen Dingen, aber interessiert sich für Psychologie mehr. Sie ist im Moment hat sie einen Job, wo sie in einem Kinderhort quasi auf Kinder aufpasst und sie hat viel Freude davon. Für mich, ich hatte nie ein Ziel, dass meine Kinder etwas tun müssen. Genau, als ich meine Eltern hatten Ziele, was ich tun müsste. Ich sollte die Kirche übernehmen und so weiter. Ja. Und ehrlich gesagt, ich wollte das nicht. Manchmal töne ich auch stärker, als ich bin. Also, und aus diesem Grunde, als meine Kinder zur Universität gingen, haben wir jemanden ganz bewusst angestellt, der mit denen gearbeitet hat. Und sie konnten immer zu uns Fragen kommen. Aber wo sie sich beworben haben und wie, das haben sie bestimmt. Ja, mit einer anderen Person.
Und das macht dein Sohn nochmal schnell? Der ist nämlich,
Computerwissenschaft.
Genau, der ist dann also total auf der Linie.
Er hat doch Musik studiert.
Ah, okay.
Oder beides. Also für ihn war Musik und Computerwissenschaft war die, fürs Bachelor's macht er beides, hat ein Doppelstudium abgeschlossen, spielt auch jetzt in Zürich in Orchestern. Beides sind übrigens in der Schweiz. Also die Frau, die Tochter und der Sohn sind hier. Aber ja, er ist mehr quantitativ und so weiter, aber er ist ein super Musiker.
Ja. Zum Schluss, vielleicht kannst du doch noch ganz kurz in die Schuhe deines Vaters schlüpfen, in Sachen Prediger und uns Trost geben. Du hast einmal gesagt, wenn wir nicht in die Zukunft denken, sind wir nicht die besten Menschen, die wir sein können. Vielen fällt das gerade schwer, wir haben es vorhin schon ein bisschen angedeutet, in die Zukunft positiv zu blicken. Also viele sind sehr, so gerade auch wegen Russland, Amerika, wegen der ganzen Weltwirtschaft und den Kriegen, die gerade herrschen und dem Backlash sehr, sehr deprimiert. Deswegen, wie bleiben wir aktiv oder besser gesagt, was gibt dir Hoffnung? Wie bleibst du aktiv und optimistisch?
Was mir Hoffnung gibt, ist mit insbesondere jungen Menschen zu sprechen und zu sehen, wie viel Potenzial sie haben. Was mir auch Hoffnung gibt, sind die Teams, die ich geführt habe an verschiedenen Orten mit Weltraummissionen oder einfach selber Teams und zu sehen, was sie tun können, wenn sie zusammen ein Ziel erreichen wollen. Also ich sehe Hoffnung überall und für mich die Frage ist mehr so, wie nehmen wir diese Hoffnungsträger zusammen und bauen eine Zukunft, die wirklich begehrenswert ist in einer Art und Weise, wie wir sie manchmal so verschwinden sehen. Also das ist wichtig für mich. Also Hoffnung kommt von den Menschen und
also
von der
Optimist.
Möglichkeit.
Ja. Also aber bei dir ist es nicht der Blick nach oben ins All, auf die unendlichen Weiten.
Doch, also für mich persönlich, also die Frage ist, wo kommt meine Stabilität her? Hat wirklich zu tun mit der Einsicht, dass wir Teil sind eines Großen. Also diese quasi Ehrfurcht von etwas, eine Verbundenheit von etwas Größeren. Es spielt eine Rolle, was wir tun hier. Ich gebe dem nicht einen Namen.
Es spielt
Namen.
Eine Rolle oder keine?
Es spielt eine Rolle, was wir tun. Wir sollten Gutes hinterlassen, mehr Gutes als Schlechtes. Und obwohl wir Fehler haben und nicht komplette Menschen sind, genauso wie in Geschichten, wir sind nicht in einer idealen Geschichte, aber wir sollen uns probieren, immer zu verbessern und auch zu merken, dass jedes Atom in unserem Körper vom Universum kommt, von Sternen, die vor uns waren, Milliarden vor Milliarden Jahren. Wir sind Teil dieses großen, schönen Ganzen. Und darum können wir auch wissen, dass wir in dieser Umgebung uns entfalten und entwickeln können, weil wir dort verwurzelt sind.
Mhm. Sehr schönes Schlusswort. Danke dir.
Okay,
hat mich sehr gefreut, war super spannend.
Vielen Dank.